Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Wir sahen, wie Menschen von Flugzeugen fielen.
Down from their planes.
Wie Vögel.
Like birds.
Tausende Ortskräfte wollen nach Deutschland. Viele warten verzweifelt am Flughafen.
Wir setzen jetzt alles daran, unseren Staatsangehörigen und unseren ehemaligen Ortskräften eine Ausreise zu ermöglichen.
Vom Flughafen in Kabul aus sollen auch die noch im Land verbliebenen deutschen und einheimische Ortskräfte ausgeflogen werden.
Wir werden in einem robusten Einsatz so viele Menschen wie möglich aus Kabul, aus Afghanistan rausholen.
Als die Bundeswehr im Juni 2021 ihren jahrelangen Afghanistan-Einsatz beendet, lässt sie die allermeisten ihrer Ortskräfte zurück.
Dies nur ein Auszug aus der WDR-Doku Der Fall von Kabul, Chronik eines Desasters. Ich bin Isabella Koda. Hallo. Wir nehmen den Jahrestag der Machtergreifung der Taliban am 15. August in Afghanistan zum Anlass, uns mit dem Desaster im Desaster zu beschäftigen, mit der Situation der im Land verbliebenen Ortskräfte. Das sind all die, die in Afghanistan unter Einsatz ihres Lebens den Deutschen der Bundeswehr geholfen haben. Herr Marquardt, guten Tag.
Guten Tag.
Herr Marquardt, Sie sind asylpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im EU-Parlament und im Einsatz auch für Geflüchtete aus Afghanistan. Wir haben gerade den damaligen Außenminister Maas und Ex-Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer gehört. Große Worte, leider nicht gehalten.
Ich glaube, dass eigentlich klar ist, dass diese Evakuierungsmission im August und Anfang September 2021 ein Desaster war aus deutscher Sicht, aber auch viele andere Staaten, das war ja nicht nur Deutschland vor Ort, sondern die internationale Gemeinschaft, dass auch viele andere Staaten nicht geschafft haben, ihre Versprechen zu halten. Und genau deswegen gibt es ja jetzt auch eine Aufarbeitung mit einem Untersuchungsausschuss im Bundestag. Ich habe damals ziemlich hautnah miterlebt, was dort alles nicht funktioniert hat. Leider hat ziemlich wenig funktioniert. Und ich finde gut, das aufzuarbeiten, damit solch eine Situation, auch ein Desaster, auch wirklich für das man sich schämen muss, auch als Bundesrepublik Deutschland, dass es aufgearbeitet wird und in der Zukunft besser laufen kann.
Von wie vielen Menschen sprechen wir heute, die mit den Deutschen zusammengearbeitet haben, ergo von den Taliban gesucht und bedroht werden und die es bis jetzt nicht aus dem Land geschafft haben?
Das ist leider gar nicht so einfach zu beantworten. Im August 2021 hat Außenminister Maas von ungefähr 50.000 Menschen gesprochen, aber das war auch nur geschätzt, denn man weiß einfach nicht genau, wer hat die letzten 20 Jahre für die deutschen Ministerien gearbeitet. Das ist vielleicht noch zu beantworten, aber wer hat für Subunternehmer zum Beispiel gearbeitet? Es ist den Taliban ja ziemlich egal, wer genau den Vertrag ausgestellt hat, wer genau jetzt einen Werkvertrag oder eine versicherungspflichtige Beschäftigung hatte. Das ist den Taliban am Ende ziemlich egal, man weiß aber einfach nicht, wie viele Leute sind genau betroffen und deswegen ist es umso wichtiger, dass man das Ortskräfteverfahren auch reformiert und schaut, wer kann sich wo melden, wie kann man diese Stellen, bei denen man sich melden kann, dann auch klar kommunizieren, damit die Menschen, die betroffen sind, sich melden können und man dann verifizieren kann, ob die Angaben stimmen.
Von den knapp 25.000, die eine Aufnahmezusage der Bundesregierung haben, sollen es über 17.000 nach Deutschland geschafft haben. Aber die tatsächliche Zahl der Hilfsbedürftigen ist wohl viel größer, sagen Kritiker, beziehungsweise sie sagen ja auch, ist eigentlich unklar. Da geht es darum, wie viele Menschen nun tatsächlich für uns gearbeitet haben. Also noch nicht mal die von Ihnen erwähnten Subunternehmer, sondern richtig mit Arbeitsvertrag. Und da geht es um bürokratische Tricks, diese Menschen von dem Antragsverfahren abzuhalten. Was wissen Sie darüber?
Es ist so, dass das Ortskräfteverfahren, das wurde ja auch breit rezipiert, besonders als Afghanistan wirklich so viel Aufmerksamkeit hatte, als die Taliban Afghanistan übernommen haben vor einem Jahr. Es ist klar, dass das Ortskräfteverfahren auch mit Absicht nicht besonders funktional war. Jahrelang wurde Ortskräften beispielsweise erklärt, nein, sie müssen in Afghanistan bleiben, auch wenn sie gefährdet sind. Man kann den Antrag nur dort stellen, um aufgenommen zu werden in Deutschland, was dann viele eigentlich dort gefangen gehalten hat, weil sie mit einmal nicht mehr aus dem Land kamen. Viele andere Länder richten das Ortskräfteverfahren so ein, dass man auch in den Nachbarländern dann Schutz beantragen kann, wenn man gefährdet ist. Es macht ja Sinn, dass man sich erstmal kurzfristig in Sicherheit bringt und dann den Antrag halbwegs in Ruhe ausfüllen und ja, bewältigen kann. Solche Änderungen müssen jetzt gemacht werden, denn das Ortskräfteverfahren war eigentlich darauf ausgerichtet, jahrelang übrigens, also seit mehr als 10 Jahren, dass Menschen eben nicht leicht nach Deutschland kommen. Man wollte eigentlich dafür sorgen, solange auch nicht viel Aufmerksamkeit auf dem Thema war, dass die Menschen möglichst in Afghanistan bleiben, egal ob sie gerade gefährdet sind, vielleicht auch dadurch, dass sie für uns gearbeitet haben. Und das ist natürlich ein Umgang mit der eigenen Verantwortung, der nicht geht. Genau deswegen muss das jetzt auch reformiert werden.
Und wer ist verantwortlich für diese Situation?
Ja, die letzten 10 Jahre kann man sich ja zusammenreimen, wer damals regiert hat. Es ist aber so, dass natürlich immer jetzt auch aus Politikersicht so ein bisschen einfach ist zu sagen, also damals war die Große Koalition dafür verantwortlich und jetzt wollen wir nochmal darauf hinweisen, dass Sie schuld sind und wir nicht. Wenn Sie direkt fragen, wer ist verantwortlich dafür, dass es den Menschen jetzt besser geht, dass wir unsere Verantwortung übernehmen, dass Menschen, die für uns, zum Beispiel für die Bundeswehr gearbeitet haben, dann auch in Sicherheit kommen, wenn sie gefährdet sind, dann ist das ganz klar die neue Bundesregierung und deswegen finde ich auch richtig, dass jetzt daran gearbeitet wird. Mir persönlich geht es sogar etwas zu langsam. Es ist schade, dass wir jetzt das einjährige Jubiläum feiern und bestimmte Schritte noch nicht eingeleitet sind, auch wenn es natürlich gut ist, dass zum Beispiel Annalena Baerbock bereits in Pakistan war, dass jetzt auch viele Ortskräfte schon evakuiert wurden in diesem Jahr, die Aufnahmezusagen im letzten Jahr erhalten haben und dann nicht ausreisen konnten. Also es geht in die richtige Richtung, aber ich bin da relativ unruhig und will eigentlich, dass es schneller geht.
Werden Stand heute Ortskräfte aus Afghanistan ausgeflogen und von wie viel geretteten Menschen sprechen wir da am Tag?
Es ist relativ schwierig zu sagen, wie viele am Tag gerettet werden. Man kann nun sich natürlich die etwas über 17.000 Menschen nehmen, die in einem Jahr gerettet wurden und das durch 365 Tage teilen. Dann kommt man bei 40 oder 50 am Tag an. Aber es ist so, dass natürlich nicht allein Deutschland entscheidet, wann wird wer evakuiert, sondern dass eben die internationale Gemeinschaft auch Ortskräfte evakuiert, dass dann teilweise bestimmte Kapazitäten in Fliegern von anderen Ländern gebucht werden, dass auch unterschiedlich stark dann manchmal von Katar geholfen wird, dass Pakistan, die ja eine sehr relevante Rolle haben. Es ist also wirklich von vielen Variablen abhängig und man kann da nicht von so einem System sprechen, dass eben wie eine Fabrik jede Woche 40 Leute evakuiert, sondern man muss sich immer wieder auf neue Situationen einstellen.
Sie selbst sind aktiv bei der Kabul-Luftbrücke, einer Initiative der Zivilgesellschaft. Wie schafft es diese Organisation, Menschen aus Kabul auszufliegen? Woher kommt das Geld und gibt es eine Kooperation mit den Taliban, damit das überhaupt funktioniert?
Genau, das muss man vielleicht einordnen. Ich bin Vorsitzender des Vereins, in dem unter anderem die Kabul-Luftbrücke angesiedelt ist. Wir haben das gegründet im August 2021, weil wir eben nicht einfach zuschauen wollten, wie Ortskräfte, wie Menschenrechtsverteidiger dort zurückgelassen werden. Und das geht natürlich alles nur, wenn die Menschen eine Aufnahmezusage von der Regierung bekommen. Also wir können nicht selber entscheiden, wer jetzt nach Deutschland kommt oder nicht, sondern müssen da eben eng mit der Regierung zusammenarbeiten. Das hat in mehr als 3000 Fällen geklappt. Die Kabul-Luftbrücke hat Spenden finanziert, mehr als 3000 Menschen bei der Ausreise geholfen. Und zum Glück hatten wir besonders im August letzten Jahres sehr viele Menschen, die gesagt haben, ich möchte auch nicht einfach zuschauen, ich spende für die Kabul-Luftbrücke. Wir wollen aber ganz bewusst auch keine öffentlichen Gelder annehmen.
Haben Sie Informationen darüber, unter welchen Umständen die Ortskräfte in Afghanistan derzeit leben, die noch nicht rausgekommen sind?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt ja Ortskräfte, die sehr exponiert sind, die also ja auch auf zum Beispiel Fotos waren in der Presse, die öfter in den Medien aufgetaucht sind, die vielleicht auch als Sprecher ihrer Gruppe fungiert haben und dadurch sehr präsent waren, die sind durch ihre Exponierung dann eben besonders gefährdet, sind bekannt und da braucht es auch nicht nur Taliban, die dann herausfinden, wer das gemacht hat, sondern die sind einfach im Ort bekannt und dann gibt es eben den Buschfunk von einigen, die eher Taliban nah sind, die sagen, oh, mein Nachbar hat auch für den Westen gearbeitet und die müssen sich verstecken, verstecken sich teilweise seit einem Jahr bei Bekannten, müssen oft ihre Aufenthaltsorte wechseln, damit sich nicht herumspricht, dass sie jetzt an diesem oder jenem Ort sind. Die Lage der Ortskräfte kann man aber nicht pauschal beschreiben, sondern man muss sich den Einzelfall anschauen.
Die Ortskräfte müssen sich verstecken, sagen Sie. Gibt es Hinweise darauf, dass es auch schon Repressionen gibt, dass sie verfolgt werden, im Gefängnis sitzen? Die UN beispielsweise berichtet ja von Racheakten.
Es gibt ohne Zweifel Racheakte auch an Ortskräften, auch an Menschen, die sich zum Beispiel für die Demokratie eingesetzt haben, die für Menschenrechte, für Frauenrechte gekämpft haben. Und man muss gucken, wie kann man dort Einfluss auf die Taliban nehmen, damit sie sich zumindest an so ein paar Grundregeln des Zusammenlebens im 21. Jahrhundert halten. Auf der anderen Seite muss man auch schauen, wie man, obwohl die Taliban dort regieren, nicht einfach die Bevölkerung im Stich lässt. Man kann nicht mehr als 30 Millionen Menschen leiden lassen, die ohnehin schon leiden, weil sie unter den Taliban regiert werden.
Markus Grozian vom Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte spricht im Zusammenhang mit dem Verhalten Deutschlands gegenüber seinen Ortskräften von dem Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung. Gehen Sie da d'accord?
Ja, ob es juristisch unterlassene Hilfeleistung ist, das weiß ich nicht. Das müssen andere beantworten. Aber ich glaube, man muss ein Ortskräfteverfahren, also das Verfahren vielleicht nochmal genauer gesagt, für diejenigen, die für Deutschland gearbeitet haben, auch reformieren, damit die Menschen dann wirklich einen Rechtsanspruch haben, darauf gerettet zu werden. Das ist das, was wir im letzten Jahr alle gefordert haben. Wir wollten, dass diese Menschen evakuiert werden und nicht im Stich gelassen werden können, auch ganz unabhängig davon, wer gerade regiert. Also ich glaube, es sollte unterlassene Hilfeleistung sein, wenn man Ortskräfte, die beispielsweise für die Bundeswehr gearbeitet haben, nicht evakuiert. Dazu müsste das Ortskräfteverfahren aber wahrscheinlich auch reformiert werden. Ich glaube, es steht aber außer Frage, das muss man nicht schönreden, dass das alles ein Desaster ist. Man wird die Lage der Ortskräfte, die so lange für uns gearbeitet haben und jetzt unter den Taliban leiden, die teilweise gefoltert wurden, teilweise umgebracht wurden, die ganze Situation kann man nicht mehr gut machen oder gut reden. Man kann jetzt nur noch gucken, wie man mit diesem Desaster bestmöglich umgeht und schaut, dass sowas in der Zukunft nicht mehr passiert. Aber das ist insgesamt nicht schön und auch nicht schön zu reden.
Vielen Dank, Erik Marquardt, für Ihre Zeit und für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Informationen waren das von dem Europaparlamentarier und Asylexperten Erik Marquardt. Neben den Ortskräften sind es vor allem auch die Frauen, die seit der Machtergreifung der Taliban vor einem Jahr zu leiden haben. Die selbsternannten Gotteskrieger herrschten schon einmal in Afghanistan von 1996 bis 2001. Es war für die Afghaninnen die Zeit der Finsternis. Sollte der westliche Militäreinsatz nicht eigentlich dafür sorgen, dass sich ihre Lage verbessert? Unsere Korrespondentin Sicke Dietrich ist derzeit vor Ort in Afghanistan und hat Frauen getroffen, die nicht aufgeben wollen, die jegliche Hoffnung verloren haben, aber auch solche, die den Sieg der Taliban feiern.
Nazanin sitzt im Schneidersitz auf dem Teppichboden und kramt in einer dunklen Plastiktüte. Dann breitet sie liebevoll ihre alte Uniform vor sich auf. Schwarzer langer Anorak, schwarze Mütze und schwarze Hose. An den Ärmeln sind noch die Abzeichen mit der Fahne der Republik von Afghanistan eingenäht. 14 Jahre hat Nazanin als Polizistin in Kandahar im Süden des Landes gearbeitet.
Mein Job war richtig gefährlich. Ich bin so oft verprügelt worden. Ich habe mit meinen Kollegen die Häuser von hochrangigen Taliban durchsucht und die Familien haben uns angegriffen. Wir durften nicht auf sie schießen. Einige Male aber dachte ich schon, jetzt werden sie dich bei deinem Einsatz töten.
Nazanin lebt im Herzland der Taliban. Der Gründer Mullah Omar ist in der Provinz Kandahar geboren. Eine erzkonservative, zutiefst religiöse Region. Die meisten Frauen hier tragen Burka, schon bevor die Taliban die Macht übernommen hatten. Nazanin ist eine der wenigen Frauen hier, die im Polizeidienst gearbeitet haben. Ausgebildet in einer Polizeiakademie der US-Amerikaner, hat sie sich jahrelang durchgeboxt in der patriarchalen Gesellschaft von Kandahar. Nachdem ihr Mann früh verstorben war, hat sie ihre vier Kinder alleine durchbringen müssen. Freunde hat sie sich damit nicht gemacht. Als die Taliban vor einem Jahr in Kandahar eingezogen sind, haben ihre Nachbarn sie sogleich an die neuen Machthaber verpfiffen.
Sie haben mich und meine Söhne dann mitgenommen. Einer musste 3 Tage im Gefängnis bleiben. Sie haben ihn gefoltert. Sie haben immer wieder gesagt, sie wollten meine Pistole haben. Aber die hatte ich ja meiner Vorgesetzten gegeben, kurz bevor die Taliban unsere Stadt erobert hatten.
Ihre Vorgesetzten haben sich fast alle aus dem Staub gemacht. Andere sind untergetaucht. Nazanin hat dafür kein Geld. Sie muss weiter schauen, wie sie über die Runden kommt. Frauen, die früher im Staatsdienst gearbeitet haben, bekommen nun seit einigen Monaten wieder Gehalt. um die Hälfte gekürzt. Dafür müssen sie einmal die Woche antreten, um ihre Präsenz zu zeigen. Viele Frauen dürfen derzeit nicht mehr arbeiten. Die Taliban wollen nicht, dass sich Männer und Frauen gemeinsam ein Büro teilen. Frauen sollen eigentlich auch nur dort arbeiten, wo es dringend nötig ist. Im Pflegebereich, bei Sicherheitskontrollen oder als Lehrerin. Keine einzige Frau sitzt mit in der Regierung. Stattdessen haben die Taliban Schilder aufgehängt, auf denen die Burka oder ein Ganzkörperschleier abgebildet sind.
Ich sehe keine gute Zukunft für unser Land. Ich habe auch noch immer Angst vor den Taliban. Sie kommandieren uns herum, drohen uns. Manchmal, wenn ich von der Polizeistation zurückkomme, muss ich weinen. Ich weine dann den ganzen Weg, bis ich zu Hause bin.
Seit einem Jahr, so Nazanin, sei jeder Tag ein Albtraum. Sie packt ihre Uniform wieder sorgsam zurück in die Tüte und versteckt sie tief weit hinten in ihrem Schrank. Für Samia hingegen ist genau vor einem Jahr ein Traum in Erfüllung gegangen. Die 18-Jährige ist die Tochter und Schwester von Taliban-Kämpfern, die die letzten Jahre in den Krieg gezogen sind.
Ich kann kaum den Moment beschreiben, als die Taliban die Macht übernommen hatten. Wir waren alle so glücklich. Wir haben ein großes Essen vorbereitet, aber vor lauter Glück haben wir kaum einen Bissen runterbekommen. Wir haben getanzt und den Sieg gefeiert.
Zum ersten Mal in ihrem Leben hat Samia nun eine Idee davon, was Frieden bedeutet. So oft musste sie in ihrem Leben umziehen, um nicht entdeckt zu werden. Drohnen seien über ihr Haus geflogen, Bomben bei den Nachbarn eingeschlagen. Ihre ganze Kindheit hat sie in Angst verbracht.
Eines Tages haben sie die Waffe auf meinen kleinen Bruder gerichtet. Sie haben wohl gesagt, er solle stehen bleiben. Aber er hat sie nicht verstanden. Dann haben sie auf ihn geschossen. Wir haben alle laut geschrien. Zum Glück hat sich mein Bruder dann schnell hingesetzt, sonst hätten die Kugeln ihn getroffen. Das waren amerikanische Soldaten. Sie haben einfach so Menschen getötet, als hätten sie kein Herz in ihrer Brust.
Jetzt sitzt Samia mit ihrer kleinen Schwester, ihrer Schwägerin und der kleinen Nichte entspannt im Wohnzimmer und verteilt Granatapfellimonade in Gläser. Es war nicht leicht, Samia zu finden. Die Taliban trauen westlichen Journalistinnen nicht, schon gar nicht, wenn es darum geht, zu ihnen nach Hause zu kommen und mit den weiblichen Verwandten zu sprechen. Aber Samias Vater hat sich schließlich doch dazu durchgerungen. Viel zu selten, sagt er, werde über die Sicht der Familie der Taliban geredet, die so viele Jahre hatten leiden müssen. Stolz zeigt er sein Gewehr und seinen Munitionsgürtel, Andenken an einen Krieg, den er vor einem Jahr gewonnen hat. Samia ist heilfroh, dass ihr Vater diese Ausrüstung nun endlich nicht mehr nutzen muss.
Wenn mein Vater und mein Bruder so lange im Kampf waren, hat meine Mutter nur geweint. Morgens war ihr Kopfkissen ganz nass vor lauter Tränen. Meinen Bruder haben wir ein ganzes Jahr nicht mehr gesehen. Wir dachten alle, er sei tot. Aber als der Krieg vorbei war, kam er zurück nach Hause. Wir waren alle so glücklich.
Nun bereitet sich Samia auf ihre Hochzeit vor. Gerne wäre sie jetzt im Frieden wieder zur Schule gegangen, sagt Samia, aber das ist als junge Ehefrau nicht vorgesehen. Seit mehr als 5 Jahren konnte sie nicht mehr am Unterricht teilnehmen.
Ich bin bis zur 7. Klasse in die Schule gegangen, dann hat mein Vater mich runtergenommen. Ich habe so geweint. Aber zu der Zeit hat es so viele Entführungen von Mädchen gegeben. Mein Vater hat mir gesagt, was ist schlimmer, zu Hause zu bleiben oder entführt zu werden? Dann bin ich nicht mehr zur Schule gegangen.
Das Schicksal teilen nun viele mit ihr in Afghanistan. Seitdem die Taliban die Macht übernommen haben, dürfen die meisten Mädchen im Land ab der 7. Klasse nicht mehr zur Schule gehen. Die Taliban sagen, sie müssten eine islamische Umgebung für die Mädchen schaffen. Sie dürften weder von Lehrern unterrichtet werden, noch mit Jungen in einer Klasse sein. Dabei haben die meisten Kinder in Afghanistan auch schon zuvor nach Geschlechtern getrennt gelernt. Im März, zum neuen afghanischen Schuljahr, hatten die Taliban angekündigt, dass die Mädchen eigentlich wieder zur Schule gehen könnten. Tausende hatten sich am Morgen fertig gemacht, die Rucksäcke gepackt, die Uniformen angezogen. Doch in letzter Minute hatten die Taliban zurückgerudert. Die Mädchen mussten wieder nach Hause gehen. Unzählige Träume und Hoffnungen waren zerplatzt. Das war der Moment, in dem Nazanin sich dazu entschlossen hat, dass sie etwas unternehmen müsse. Sie lebt irgendwo im Westen von Kabul. Über das Telefon lotst sie zu ihrem Zuhause. Es ist kurz vor 6 Uhr am Morgen. Der Ort ist geheim. In der Garage ihrer Eltern gibt sie am frühen Morgen Unterricht für die Mädchen aus der Nachbarschaft.
Unterricht zu geben ist sehr gefährlich, für mich, aber auch für meine Schülerinnen. Natürlich auch für meine Familie, deswegen hatte ich am Anfang auch ziemlich große Angst. Aber wir sind sehr vorsichtig. Dennoch, wir wissen nicht, was deswegen noch auf uns zukommen kann. Aber selbst wenn es gefährlich ist für uns alle, wir können einfach unsere Träume nicht aufgeben.
Als die Taliban in Kabul einmarschiert sind, hat sich Nazanin mit ihren Schwestern bei der Oma versteckt. Tagelang sei sie nicht aus dem Haus gegangen. So viele Gerüchte waren im Umlauf. Die Taliban würden junge Mädchen aus den Häusern holen und sie zwangsverheiraten. Nazanin hatte noch nie in ihrem Leben einen Talib gesehen. Nach einigen Wochen ist Nazanin geflogen, illegal, nach Pakistan. Doch ohne Pass, ohne Aufenthaltsgenehmigung und ohne ihre Familie wollte sie dort nicht bleiben. Als die Taliban die Schulen für Mädchen weiterhin geschlossen hielten, ist sie zurück. Nächtelang hat sie über Büchern gehockt und Lehrmaterialien zusammengesucht. Für Englisch, Mathematik oder Chemie. Nun steht sie jeden Morgen um 5 Uhr auf, damit wenigstens einige Mädchen sich weiter fortbilden können.
Wenn ich die Mädchen sehe mit all ihren Ambitionen, weiß ich, ich muss sie weiter unterrichten. Ich starte den Unterricht so früh am Morgen, weil ich danach noch zu meiner Ausbildung gehe. Das ist alles sehr ermüdend. Ich weiß, dass ich eigentlich einen Job suchen sollte oder meiner Mutter zu Hause helfen sollte. Aber dann sitzen da diese Mädchen. Wenn sie schreiben, wenn ich sehe, wie glücklich sie sind, das gibt mir so viel Hoffnung, dass sie auch eine Zukunft haben werden. Und das hilft mir, weiterzumachen. Die Energie dieser Mädchen überträgt sich irgendwie auch auf mich selbst.
Während in Kandahar selbst Familien nicht mehr in einem Park picknicken oder spazieren gehen dürfen, weil Männer und Frauen sich nicht an einem Ort aufhalten sollen, dort in Restaurants Frauen hinter Vorhängen essen müssen, damit fremde Männer keine Blicke auf sie werfen können und die meisten Frauen keine Interviews mehr geben dürfen, will Nazanin die Hoffnung dennoch nicht aufgeben.
Wenn wir Frauen auf der ganzen Welt zusammenstehen, dann können wir erreichen, dass die Taliban es nicht schaffen, die Stimmen der Afghaninnen zum Schweigen zu bringen.
Ein Jahr Machtergreifung der Taliban, die Situation der Frauen in Afghanistan, das war Silke Dietrich. Hören Sie auch gern einen weiteren Weltzeit-Podcast zum Thema Afghanistan unter den Taliban, Land im Griff der Angst. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.